Es geht um den Justizmord in Jerusalem. Um den Mord an dem Herrn Jesus. Diesen hatte die damalige Rechtsprechung veranlasst, was schon an sich eine Katastrophe ist. Vielleicht sollen wir als seine Jünger auch genau das bedenken. Damalige Verantwortlichen haben dies natürlich zu völligem Unrecht begangen. Wir hören heute am Karfreitag zuerst die Worte, die Gott durch den Apostel Petrus aufschreiben hat lassen. Und da heißt es in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 21 bis 25, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. So beschreibt Petrus, was er mit Jesus erlebt hat. Und das sagt er seinen Mitchristen. Macht es so in der Welt, wie Jesus es getan hat. Ihr folgt ihm doch nach, oder? Ist doch so. Ihr wart doch früher wie Schafe ohne Orientierung. Dann aber habt ihr euch dem Herrn Jesus anvertraut. Ihr glaubt nicht nur an ihn, sondern ihr habt euch bekehrt. Ihr habt euch bekehrt zu ihm. Ihr habt ihm euer Leben geschenkt und folgt ihm nach. Dieses Handeln von Jesus hat uns den Himmel eröffnet und unsere todsichere Zukunft völlig verändert. Wir dürfen bei Gott leben. Liebe Geschwister, heute werden wir darüber nachdenken. Wir werden über den Weg von dem Herrn Jesus nachdenken, den er für uns gegangen ist. Und das soll auch eine Motivation sein, dass auch wir den Weg gehen, den Jesus für uns vorgegangen ist. Er ging für uns und wir gehen für ihn. Wir werden am heutigen Karfreitag einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium hören. Wir wissen, dass der Herr das Abendmahl mit den Jüngern hielt. Und als er das hielt, dann ging der Judas hinaus, um Jesus zu verraten. Aus der Mitte des Jüngerkreises kommt der Verräter. Dann, als der Herr im Garten Gethsemane seine Jünger aufforderte, zu beten, sicher auch für ihn zu beten, schliefen sie ein. Weiß nicht warum, vielleicht nahmen sie es einfach nicht ernst genug. Dann, als die Soldaten kamen, um ihn gefangen zu nehmen, fliehen alle Jünger und allein geht Jesus zum religiösen Gericht. Jesus geht den Weg der Einsamkeit, der Verlassenheit. Und merke, als Christ kannst du auch in eine solch ähnliche Situation kommen. Du sollst sie natürlich nicht selbst suchen, aber es kann sein, dass du von Christen verlassen wirst. Aber einer verlässt dich nicht. Er, der selbst die Einsamkeit erlebte und der dann auch sagte, ich bin bei euch alle Tage. Ich lese den heutigen Bibeltext. Da heißt es: Und sie führten Jesus ab zum hohen Priester. Und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des hohen Priesters. Und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Und sie fanden keins. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen: Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Das Erste, was wir heute uns näher betrachten werden, ist der gottlose Hohe Rat. Jesus wird vor den Hohen Rat gebracht. Alle waren da. Der Hohe Priester, der für das Volk vor Gott um Vergebung ihrer Sünden bitten soll. Alle obersten Priester, die immer wieder die Gnade Gottes den Sündern zusprechen sollen. Die Ältesten, die gerechte Urteile im Volk fällen sollten. Die Schriftgelehrten, die die Bibel so auslegen sollten, wie es Gott gefällt. Alle waren da. Und was taten sie? Sie suchten eifrig. Ja, was suchten sie denn, diese ehrbaren und wohl angesehenen Leute? Sie suchten eine Lösung, wie man Jesus am schnellsten und unauffälligsten umbringt. Diese feine, aber hinterhältige und gottlose Gesellschaft legt die Hand an den, auf dem Gottes Wohlgefallen ruht. Sie selbst sprechen von Gott und meinen dabei ihre Macht. Sie wussten ganz genau, dass sie den Herrn Jesus als Messias anerkennen. Wenn sie das tun, dann wird Jesus das Volk regieren und nicht mehr sie. Er wird dann das Sagen haben. Es ist immer wieder das Gleiche in der Geschichte von uns Menschen. Entweder krönen wir den Herrn Jesus oder wir kreuzigen ihn. Wer wirklich den Anspruch des Herrn Jesus erfasst hat, zum Beispiel, er sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Sein Leben an Jesus verlieren ist die einzige Rettung. Entweder unterstellt man ihm wirklich sein ganzes eigenes Leben und gibt ihm die Herrschaft darüber, oder man verachtet diesen, der diesen Anspruch an mein Leben hat. Die hohe religiöse Gesellschaft hat sich entschieden. Sie wollte nicht nach außen hin, aber gottlos wirken, das wollten sie nicht. Nein, sie hielten weiter an den Geboten fest, machte weiter mit ihren religiösen Ritualen, standen weiter an den Hausecken, um beim Beten gesehen zu werden, wusste, wie man am Sabbat sich zu verhalten hat und wie man mit Schweinefleisch umzugehen hat. Sie verkündigten weiter den Jahwe des Volkes Israel als einzigen Gott, und doch bereiteten sie hier ein Scheingericht vor, welches dem man keine Schuld nachweisen konnte, schuldig sprechen soll. Die Verliebtheit in die eigene Macht und an das eigene religiöse System trieb sie dazu, dies zu tun. Man kann seine Augen auch im Religiösen vor der Wahrheit verschließen. Man muss nur verliebt sein in die eigene Erkenntnis. Der Hohe Rat hat nur einen einzigen Gedanken über den Messias zugelassen, nämlich, dass dieser einmal in Macht und Herrlichkeit auf der Erde regieren wird. Und dass dieser Messias das Reich für Israel wiederherstellt. Einen Messias, der nicht die Römer aus dem Land wirft, ist kein Messias. Sie ließen nur diesen Gedanken zu, unser Messias wird herrschen. Es stimmt ja auch, dass in der Bibel von der Herrschaft des Messias gesprochen wird. Es stimmt ja auch, dass der Messias den Thron Davids einnimmt. Es stimmt, dass dieses Reich, wie auch der Prophet Daniel berichtet, alle menschlichen Reiche zu Ende führt. Aber es stimmt auch, dass der Messias, wie es der Prophet Jesaja berichtet, für die Sünden der Menschen leiden wird, dass er sterben wird, dass er als gering und unansehnlich wahrgenommen wird. Aber diese Tatsache wollten sie nicht annehmen. Oh, es ist wichtig, wenn man die Bibel liest, dass man versucht, ein Gesamtbild zu bekommen. Gott ist eben nicht nur der Gott, der die Liebe ist, sondern auch der Gott, der die Gerechtigkeit ist und Heiligkeit. Und er ist ein Gott des Gerichts. Verliebe dich nicht in deine Erkenntnis, hinterfrage sie auch. Besprich sie auch mit Geschwistern. Gehe in die Bibelstunde oder in die Hauskreise, wo man darüber sprechen kann. Verliebe dich bitte in die Bibel. Und lass das Wort Gottes deine Erkenntnis immer wieder in Frage stellen. Der Hohe Rat hat kluge Köpfe, aber diese Köpfe waren auch Betonköpfe. Es waren Menschen, die alles wussten und nichts mehr lernten. Und um ihr System aufrechtzuerhalten, taten sie alles. Sie taten sogar dies, was sie eigentlich hätten selbst verwerfen müssen. Selbst. Um die in ihren Augen richtige Lehre aufrechtzuerhalten, luden sie Zeugen ein, die eidesstattlich lügen. Falsche Zeugen, um die Wahrheit zu stützen. Benötigt Gott wirklich solche Maßnahmen? Wenn es doch um seine Sache geht, braucht Gott Lügner? Müssen Menschen mit der Lüge die Wahrheit stützen, wo doch Gott schon in seinen 10 Geboten sagt, du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Liebe Geschwister, wir müssen Gott auch nicht verteidigen. Wir brauchen ihn nur zu bezeugen. Wir müssen ihn auch nicht einer kritischen Menge erklären, sondern sich nur seiner nicht schämen. Kein Kampf mit unlauteren Mitteln um Jesus und um den Vater, brauchen wir nicht. Gott sorgt selbst dafür, dass sein Wort diese Welt überdauert. So sagt es der Herr Jesus: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Keine Sorge, Gott sorgt. Übrigens kann das auch ein Lebensmotto sein. Ja? Keine Sorge, Gott sorgt. Nun haben sie die falschen Zeugen und jeder bringt seine Version, wie sie versuchen, Dreck auf Jesus zu werfen. Auch das ist so eine Methode. Man verleumdet den Menschen mit allem Möglichen in der Hoffnung, irgendwas wird schon hängen bleiben. Ja. Aber bald wird es deutlich, dass sie sich selbst widersprechen. Es ist eben so, es gibt 1000 Lügen, aber nur eine Wahrheit. Die Wahrheit widerspricht sich nicht. Lügen widersprechen der Wahrheit und widersprechen sich auch noch gegenseitig. Die Wahrheit zu sagen ist nicht so anstrengend und fordert nicht so viel Geschick, wie eine Lüge aufrechtzuerhalten. Und sie haben sich verstrickt, diejenigen, denen man doch so gerne geglaubt hätte. Es ist interessant, der Herr Jesus hat doch gar keine Verteidigung gehabt, die diese Zeugen mit Fragen vielleicht mal bombardiert hätten oder sie in die Enge getrieben hätten. Da gab es ja gar keine Verteidigung. Die Richter waren doch auf der Seite der Lügner. Und doch verstrickten sich die Lügner. Sehen wir nicht auch in diesem Prozess die Allmacht Gottes? Das Urteil stand doch schon von vornherein fest. Richter wie Ankläger unterstützten sich doch gegenseitig. Auch hat der Herr Jesus sie nicht auf ihre Lügen hingewiesen. Und doch wurde offenbar, dass dieser Prozess mit Lug und Trug durchgeführt wird. Dann wurde auch klar, Gott sitzt im Regiment und macht deutlich, mein Sohn ist unschuldig. Nun sehen wir uns eine besondere Anschuldigung an und wir können dadurch lernen, wie Satan lügt. Was sagen einige, die sich zusammengeschlossen haben, Vers 58? Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Auf welche Begebenheit wird hier hingezielt? Der Herr Jesus hat am Anfang seines Wirkens den Tempel in Jerusalem von den Händlern gereinigt. Er machte damals deutlich, Gottes Haus ist kein Kaufhaus. Daraufhin wurde er aufgefordert, ein Zeichen zu tun, um damit deutlich zu machen, ob er wirklich berechtigt ist, solches zu sagen und auch hier solche Aktionen durchzuführen. Jeder Jude hätte eigentlich schon im Herzen wissen können, dass man nicht im Tempel Gottes Geschäfte macht. Hätte jeder wissen können. Aber der Glaube an Gott verkam zu einem Ritus. Das Gewissen war abgestumpft und so hatte man auch kein Empfinden für die Heiligkeit Gottes. Was sagte der Herr damals? Er sagte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Was sagten nochmal die falschen Zeugen? Er wollte diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen. Der Herr wollte nie abbrechen. Er will aufbauen. Satan will zerstören. Gott will aufbauen. Er will das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Er will aufbauen. Schauen wir ins Paradies. Was sagte die Schlange? Sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sehen wir die Methode der Schlange. Gott hat tatsächlich von nicht essen gesprochen. Aber die Schlange hat alle Bäume genannt und Gott hat nur einen Baum gemeint. Gott will, dass die Menschen sich ernähren und Freude an den Früchten der Schöpfung haben. Aber er will nicht den Tod des Menschen. Die Schlange versucht, dass der Mensch an der Güte Gottes zweifelt. Dass Gott ein Gott wäre, der uns Menschen knebelt und dass er uns das Gute nicht gönnt. Deshalb sollen wir es uns auch dann selbst holen. Aber wir holen uns dabei nur den Tod. Die Methode der Schlange ist, so viel Wahrheit wie nötig in ihre Lüge zu verpacken, um damit uns von Gott zu trennen. Wenn Wahrheit mit Lüge vermischt wird, ist sie äußerst verführerisch, aber sie ist immer eine ganze Lüge. Jesus wollte nie abbrechen, sondern aufbauen. Er wollte nie dem Menschen die Freude nehmen, sondern ihn vom Tod bewahren. Wie können wir uns vor der Schlange schützen? Indem wir auf Gott hören und nicht den verlockenden Angeboten der Schlange unser Ohr leihen. Kommen wir wieder zum ursprünglichen Text. Aber auch diese Anschuldigung wegen des Tempels brachte nicht den entscheidenden Durchbruch, den die Richter für ihren schon vorgefertigtes Urteil, für ihren Urteilsspruch erhofften. Nun steht der Chef auf, der hohe Priester. Er will dem traurigen Schauspiel ein Ende setzen. Er hält es einfach nicht mehr aus, dass Jesus schweigt. Und wir kommen zur Verzweiflung der Richter. Wie gerne hätte er, der hohe Priester, Jesus sich verteidigen hören. Aber er tat es nicht. Und so platzt er heraus: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Nein, er tut's nicht. Was soll der Hohepriester jetzt tun? Er greift ihn frontal an, indem er fragt: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und hier beginnt der Herr Jesus zu sprechen. Er sagt: Ich bin's. Und er sagt noch mehr: Ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Ihr ganzen Führer, ja, ihr Verführer des jüdischen Volkes, ihr werdet mich als Menschensohn kommen sehen. Es war jedem im Raum klar, was der Herr Jesus mit diesen Worten meinte. Der Prophet Daniel schreibt Folgendes: Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämmen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Der Sohn des Menschen ist der letzte Herrscher. Seine Herrschaft wird niemals mehr enden. Sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Er ist Gott, der Sohn, und sie, seine Ankläger, werden dies einmal erleben. Jetzt klagen sie ihn an, aber einmal werden sie vor ihm stehen. Was der hohe Priester und die ganze adlige Gesellschaft davon hielt, wird deutlich. Sie spuckten ihn an, verbinden seine Augen und schlagen ihn. Dabei verhöhnen sie ihn und wollen wissen: Na, wer hat dich denn geschlagen? Natürlich weiß der Herr, wer ihn geschlagen hat, aber er blieb still. Er erfüllt seine erste Aufgabe. Er geht als Opferlamm zum Hügel Golgatha, um für diese Sünde und die Sünden der ganzen Welt zu sterben. Für den hohen Priester und die Ältesten war Jesus ein Gotteslästerer. Und wer ist er für dich? Schlussgedanke. Die Menschen damals haben ihn verspottet, haben ihn angespuckt und geschlagen. Sie haben ihn versucht, lächerlich zu machen. Sie haben nichts unversucht gelassen, um ihn zu demütigen und zu verspotten. Und sie haben ihn gekreuzigt. Wir hier in Krassau haben das jetzt alles gehört. Ich weiß nicht, wie es in deinem Herzen ist. Ich empfinde, dass wir jetzt den Herrn Jesus anbeten sollten. Er, der so gedemütigt wurde von Menschen, wie wir es sind, dieser Herr Jesus soll auch von Menschen geehrt und gelobt werden. Und zwar heute und hier. Wir können dazu aufstehen und wir beten ihn an. Lasst uns wirklich eine Zeit des Gebets haben. Und ich lade jeden ein, der das im Herzen trägt, dass er vielleicht nur einen Satz sagt, was der Herr Jesus ihm bedeutet. Und ich mache dann den Abschluss. Ja, treuer und wunderbarer Herr Jesus, du wurdest von Menschen verspottet und verachtet Und heute ist es ja auch bei vielen unserer Zeitgenossen so. Aber wir wollen dich heute ehren. Wir wollen dir sagen, dass du unser König bist und unser Herr bist und dass wir uns freuen, dass du das also durchgemacht hast, um auch uns zu erretten. Es ist schön, bei dir zu sein, Herr Jesus, dass wir deine Jünger sein dürfen, dass wir ja mithelfen dürfen an diesem großen und ewigen Reich, das einmal durch dich sowieso sichtbar wird und dann einmal auch die ganze Erde und alles Neue, was dann noch geschaffen wird, erfüllen wird. Danke, dass wir da mit dabei sein können. Wir freuen uns, du bist ein wunderbarer und guter Herr, der für uns gestorben ist, auferstanden, aber jetzt auch Wohnungen macht, Fürsprecher ist beim Vater. Und ja, den wir auch im Herzen tragen dürfen. Herr Jesus, ohne dich wäre unser Leben wirklich völlig leer und sinnlos und wir wüssten nicht, wohin das eigentlich alles führt. Aber du hast unserem Leben einen festen Stand gegeben und das schätzen wir sehr, Herr Jesus. Wir loben dich und wir lieben dich. Amen.